Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Bilder aus der spanischen Exklave Ceuta gingen in den vergangenen Tagen um die Welt. Zehntausende, zumeist junge Männer, stürmen das Küstengebiet und für viele ist das Ziel eine Weiterreise in andere EU-Länder. So heißt es zumindest. Einige Beobachter sprechen gar von einer konzertierten Aktion und auch die spanische Politik spielt eine wichtige Rolle. Zur aktuellen Lage und auch zu den möglichen Hintergründen spreche ich jetzt mit dem Journalisten und YouTuber Oliver Flash. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag zurück, Jan.
Herr Flash, Sie sind gerade erst aus Ceuta zurückgekehrt und haben die Ereignisse dort miterlebt. Wie haben Sie die Lage vor Ort auf den Straßen zuletzt selbst wahrgenommen?
Ich bin ja leider erst am Freitag eingetroffen. Die ganz große Party fand ja Donnerstag statt. Das ist der Abend gewesen, wo es dann auch so diese Straßenschlachten gab gegen die Polizei und so weiter. Dann hieß es ja auch, dass Ceuta das Militär angefordert hat, aber dass Sanchez das Militär nicht schicken wollte. Und dann wäre die Lage wahrscheinlich noch richtig eskaliert. Ich traf dann Freitagmittag ein. Und da kamen immer noch ganz, ganz viele. Aber die Lage war schon so einigermaßen unter Kontrolle, weil das Militär dann eben doch auf den Straßen patrouillierte. Und die Migranten, die versucht haben, in das Stadtzentrum zu gelangen, einfach wieder zurückgeschickt hat, zurückgetrieben Richtung Grenze.
In den vergangenen Tagen kamen innerhalb kurzer Zeit eben zehntausende Menschen nach Ceuta. Was weiß man bisher? Was genau ist dort passiert? Wie konnte es also zu einer derartigen, ja man kann schon sagen, Invasion kommen?
Ich glaube, das Ganze ist zumindest in Teilen ein aus den Fugen geratener Jugendstreik gewesen. Also im Sinne, einer ging los und 10 folgten. Ähnlich wie damals diese Facebook-Partys, die auf Facebook gepostet wurden, wo man dann irgendwie 100 Gäste erwartet hat und am Ende kamen 100.000. Ist natürlich nur eine Theorie von mir. Wie schütze ich die? Naja, wir wurden hunderte Male angesprochen. Ein paar wollten Zigaretten haben, die wir nicht hatten, aber die meisten wollten ihre Mama anrufen. Das waren Kinder. Wenn man denen gesagt hätte, ihr könnt alle bleiben, ich bin fest davon überzeugt, ich kann jetzt keine Prozentzahl nennen, aber ich glaube, die meisten wären wieder zurückgegangen, freiwillig, weil sie gar nicht bereit dafür gewesen wären, zu uns zu kommen. Aber das ist so eine Theorie, die muss nicht stimmen.
Sie haben mit vielen Menschen vor Ort eben auch gesprochen, unter anderem auch mit einem Mitglied einer spanischen Bürgerwehr. Wie groß ist denn da die Angst und Verunsicherung unter den Einwohnern gewesen?
Na, Angst und Verunsicherung, eher Wut auf Sanchez, dass das überhaupt möglich gemacht wird, dass da nicht noch härter und noch früher durchgegriffen wird. Man muss sich das so vorstellen, der Hafen, der liegt logischerweise ganz unten und die spanischen Siedlungen dann so ein bisschen erhöht. Und da haben dann die immer versucht, die Invasoren da eben reinzugelangen in diese von Spaniern bewohnten Gebiete und die Bürgerwehr hat dann dementsprechend reagiert mit Steinen und teilweise sogar mit Luftgewehren, wieder verdrängt.
Wie begegnet man denn dieser jetzt großen Invasion in der dortigen Bevölkerung? Gibt es auch Fürsprecher, die sagen, naja, irgendwo wollten diese Migranten halt hin, die sind uns willkommen, oder ist es eher die Ablehnung, die überwogen hat?
Das ist ganz klar die Ablehnung. Es gibt vielleicht so ganz vereinzelte, versprengte Fürsprecherinnen, das sind dann so diese Mädchen mit den grünen oder blauen Haaren, wir kennen sie. Die sah man dann teilweise auch mit den Migranten da abhängen, aber da habe ich vielleicht 10 gesehen oder so. Also die spanische Bevölkerung will das nicht. Was man jetzt nicht vergessen darf, da leben ja bereits schon eine Menge Moslems. Der Geschäftsleiter dieser Bürgerwehr hat uns da durch das Ghetto geführt, das sieht da aus wie in Afrika. Samstagabend bin ich in so eine Demo geraten. Ich habe zuerst gedacht, das wäre eine Demo so von unseren Leuten. Nein, das war eine Demo von Moslems, sehr aggressiv. Die skandiert haben die ganze Zeit, wir sind Spanier und wir haben eine NI-Nummer. Eine NI-Nummer ist sowas ähnliches wie die Steuernummer bei uns. Und da habe ich gedacht, immerhin. Und die trugen übrigens auch spanische Flaggen. Also können Sie sich vorstellen, dass in Deutschland Türken mit der Deutschlandflagge demonstrieren würden und sagen, wir sind Deutsche, weil wir haben eine Steuernummer?
In der Tat eine interessante Wendung dort, aber wie haben sich denn die Neuankömmlinge, ich nenne sie mal so, vor Ort verhalten? Wir haben ja im Internet sehr, sehr viele auf sozialen Medien Videos gesehen, wo es zu Prügeleien oder zu Angriffen gekommen ist. Was wurde Ihnen da berichtet von Anwohnern, von Polizei und anderen Gesprächspartnern?
Das habe ich ja selber nicht erlebt, weil ich ja, wie gesagt, erst Freitag kam und am Freitag hatte die Polizei und das Militär die Lage im Griff. Man muss sich das so vorstellen, dass sie jede wichtige Straße abgeriegelt haben. Die standen dann mit Panzern teilweise und hatten auch ein gutes Auge. Also da konnte im Prinzip jeder durchgehen, aber die haben sofort erkannt, sofort gescannt, ah, das ist jetzt kein Spanier oder kein Tourist. Der Ort ist ja eigentlich ein ganz normaler touristischer Ort. Die haben gesehen, das sind jetzt eben Nordafrikaner und haben die dann, wie gesagt, sofort zurückgeschickt. Was passiert ist ja, das, was wir eben auch gehört haben, vor allem Straßenschlachten, Angriffe auf die Polizei, Steinwürfe auf die Polizei, versuchte Wohnungseinbrüche, solche Sachen.
Sie haben gerade schon gesagt, dass sehr viele junge Migranten dort unter diesen Neuankömmlingen waren. Können Sie uns ein bisschen mehr beschreiben? Es gibt ja auch unter anderem die Aussagen, dass es nicht nur Marokkaner gewesen sind, sondern auch sogenannte Flüchtlinge etwa aus Nigeria oder anderen afrikanischen Staaten.
Das ist ganz interessant. Ich habe eben gerade ein Video gesehen von der Großen Freiheit. Das soll wohl aktuell sein, wo so lauter Schwarze am Strand rumliegen. Ich habe keinen einzigen gesehen. Und ich habe zehntausende Menschen gesehen. Das waren alles Nordafrikaner, ob die nur alle aus Marokko kamen. Ich weiß nicht, ich glaube schon. Schwarze habe ich überhaupt nicht gesehen. Also nicht am Freitag und nicht am Samstag. Also das waren tatsächlich alles junge Männer. Wenn mal eine Frau dabei war, dann meistens so als Pärchen, ja.
Immer wieder ist zu hören, dass die spanische Regierung und auch ein jüngstes Gerichtsurteil diese Entwicklung zumindest begünstigt haben könnten. Was steckt hinter diesem Vorwurf?
Ja, diesen Vorwurf, den halte ich selbstverständlich nicht für haltbar. Das ist natürlich eine Einladung und weiter. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es irgendjemand geschafft haben soll. Also diese Verschwörungstheorie, die gerade kursiert, dass es eben alles gesteuert ist. Es sollen ja 80.000 Leute gewesen sein. Wie will man 80.000 Leute steuern, ohne sie einzuweihen? Also ich weiß nicht, wie das umsetzbar sein soll. Aber geholfen hat es sicherlich. Und ich will auch nicht, dass ich missverstanden werde. Ich will gar nicht sagen, wenn die jetzt alle hätten da bleiben dürfen. Natürlich wären viele geblieben, aber längst nicht alle. Wir hatten uns mit einem unterhalten. Auch zwei ganz junge wollten auch erstmal nur ihre Mama anrufen. Und der sagte, das Leben in Marokko sei ein schönes Land, aber es würde keine Arbeit geben, man hätte kein Geld und er würde ja in Spanien oder wo auch immer, er würde ja studieren wollen. Und dann fragte ich ihn, was er denn studieren möchte und dann sagte er, ja irgendwas im Hotelgewerbe oder im Restaurantgewerbe. Dann meinte er wahrscheinlich arbeiten statt studieren.
Die spanischen Behörden haben ja verkündet, dass die meisten Menschen wieder zurück nach Marokko gebracht worden sind. Einige sind möglicherweise aber zurückgeblieben. Ist es auch Ihr Eindruck, wenn ich den Worten folge, dass tatsächlich, wenn denn die Gelegenheit bestünde, der Weg auch bis beispielsweise nach Deutschland denkbar wäre?
Also es ist tatsächlich so gewesen, dass der gesamte Samstag daraus bestand, dass die zurückgetrieben wurden. Wenn man da unten am Wasser stand, konnte man die da in Fünferreihen sehen, wo sie dann wieder Richtung Grenze liefen. Und am Abend war Ceuta quasi besenrein, sowohl von diesen Menschen als auch der ganze Müll, den sie verursacht haben. Da waren die Spanier sehr schnell. Dass sie grundsätzlich irgendwie auch gern nach Deutschland kommen würden. Viele haben auch gesagt, wir würden gern nach Barcelona. Barcelona ist eine sehr migrantenfreundliche Stadt. Da gibt es sehr viele Linke und eben auch schon viele Migranten. Belgien habe ich gehört, England, aber eben auch Deutschland. Also das grundsätzlich wollen, ist schon klar, aber es ist ja auch nicht so einfach. Ceuta ist zwar Spanien, aber es ist ja kein europäisches Festland. Das heißt, die müssen dann erstmal auf die Fähre.
Wenn Sie auf Ihre Reise zurückblicken, welche Folgen könnte denn diese Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben, für Spanien, für die spanische Politik, aber möglicherweise auch für die EU als Ganzes haben? Müssen wir uns da auf ähnliche Szenen an EU-Außengrenzen einstellen?
Vielleicht war es ja auch so, ist jetzt auch wieder so eine Verschwörungstheorie, dass irgendjemand, ob das ein Trump war oder wer auch immer, sich gesagt hat, wir zeigen jetzt den Spaniern mal, was möglich wäre, wenn wir wollen. Nichts Schlimmes, die hauen halt alle wieder ab, aber wir könnten es doch anders regeln. Allerdings, was mir dabei noch Positives aufgefallen ist, wenn wir die zurückdrängen wollen, dann schaffen wir das auch. Man könnte ja vielleicht denken, wir sitzen 80.000 Menschen an einem Tag zurückdrängen, das ist ja völlig unmöglich. Nein, mit der nötigen militärischen Kraft ist das eben möglich.
Abschließend gefragt, Sie haben sich die Situation ja vor Ort angeschaut, Sie haben mit vielen Beteiligten gesprochen. Welches Bild von Ceuta nehmen Sie jetzt mit nach Hause?
eine wunderschöne Stadt, ganz, ganz viele historische Gebäude, die Menschen unheimlich freundlich, also ganz, ganz schön da. Aber ich würde gerne eine Anekdote erzählen, eine kurze, wo ich wirklich tatsächlich in Gefahr war. Ich habe ja ein Video gepostet, wo mit Luftgewehr auf Migranten geschossen wurde und ich da so ein bisschen im Schussfeld war. Das war aber keine Gefahr, weil da war ich ja viel zu weit weg irgendwie. Aber wir hatten uns von der Bürgerwehr haben wir uns diese Ghettos zeigen lassen, wo die alle leben. Und plötzlich bekam ein Anruf, wo es dann hieß, Mensch, die sind schon wieder hier und die versuchen hier unser Viertel zu stürmen. Wir also direkt hin und haben dann Baseballkeulen dabei oder irgendwelche Autoantennen oder so und haben die Migranten dann angebrüllt, geht wieder runter. Ne? Da waren die schon oben nämlich und die haben sie wieder dann runtergetrieben sozusagen. Das ist aber auch ein ärmeres spanisches Viertel. Da muss man wissen, da leben auch Moslems. Und dann einige Frauen so ihre Köpfe aus dem Fenster gestreckt und gebrüllt, sie sollen aufhören, die Kinder zu schlagen. Die hatten die aber gar nicht geschlagen, wirklich überhaupt nicht. Die haben sie nur angebrüllt. Und auf einmal kam so eine Frau mit Kopftuch und brüllte den Mann an, mit dem wir da in Kontakt haben, und wandert auf mich zu und will mir mein iPhone 17 aus der Hand reißen, mit dem ich ja gerade gefilmt hatte. Und sie hatte ich schon halb in der Hand. Ich konnte es dann auch wegreißen und ich schubste sie so zurück, weil ich mich natürlich bedroht gefühlt habe. Das war aber ein Fehler, wusste ich nicht. Islamische Frauen lieber nicht anfassen. Es war plötzlich der Mann da, dann war der Sohn da und dann mussten wir die Beine in die Hand nehmen. Der Sohn hat uns verfolgt, der hat noch versucht, hier von hinten die Beine wegzutreten, hat es aber nicht geschafft, weil er war zu leicht. Aber er hat dann die ganze Zeit gebrüllt, irgendwie, ich hätte seine Mutter geschlagen, was ich nicht gemacht habe, das kann man auch auf Video belegen, ich habe sie wirklich nur von mir weggestoßen. Und da der halt brüllte und da auch welche rumsaßen von diesen Leuten, habe ich natürlich Angst gehabt, dass die sich dann zusammenrotten und auf uns losgingen. Naja, aber so nach 5 Minuten Rennen waren wir dann wieder unten und in Sicherheit. Aber das war wirklich ein ganz, ganz brenzliger Moment.
Und glücklicherweise ist dann alles am Ende gut ausgegangen. Spannende Einblicke in jedem Fall. Und ich bedanke mich bei dem Journalisten und YouTuber Oliver Flash für diese Eindrücke. Herzlichen Dank.
Vielen Dank zurück.